Labor für Entrepreneurship. Zu Gast bei Jochen Sandig. Kommen Sie zu mir.
Guten Tag. Guten Tag zusammen.
Ja.
Nochmal.
Nochmal. Ganz herzlichen Dank. Sie kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe im Wikipedia gesehen, da gibt es schon den Begriff Kulturunternehmer. Sie haben angefangen im Tacheles. Das war ja damals noch was sehr Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Dann waren Sie zwischendurch mit in der künstlerischen Leitung der Schaubühne.
Das war noch nach den Sophienseelen.
Ja,
erst kam die Sophienseele.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe sie gegründet.
Da gab es Räume und Sie sahen da eine Chance, was zu machen. Oder was haben Sie genau gegründet? Was haben Sie ins Leben gerufen?
Naja, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Eigentlich baut eins auf dem anderen auf. Das Tacheles war sozusagen auch ein Inkubator. Allerdings 100 verschiedene Menschen mit 100 verschiedenen Ideen, wie Vektorenpfeile, die in alle Himmelsrichtungen zeigen. Und ich lernte damals einen der Künstler kennen. Wir gründeten Sascha Walz & Guest, die Company. Und das liegt sozusagen noch dazwischen. Und auf der Suche nach einem Ort, bei mir wurde nach 4 Jahren Tacheles die Sache zu kompliziert, mit eben, wenn man sich vorstellt, ein nicht gestörtes Chaosunternehmen. Sehr spannend, sehr anregend, sehr aufreibend. Und eigentlich über den Umweg der Erdung für eine Tanzkompanie zu arbeiten, quasi von der Pike auf nochmal alles von A bis Z durchzudeklinieren und auf der Suche nach neuen Räumen, stießen wir auf die Sophienseele. Und die Sophienseele sind heute nach 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren vielleicht der Ort oder einer der beiden Orte in Berlin für die freien Strukturen, freie Szene, Tanz, freie Szene, Schauspiel. Es gibt noch das Hau in Berlin und die Sophienseele. Ich habe das dann 4 Jahre gemacht. Dann kam eben die Schaubühne, wie Sie erwähnten. Das war was völlig anderes, weil es war das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal, dass ich angestellt war, 5 Jahre lang. Und man könnte sagen, steile Karriere, ne? Vom besetzten Haus Tacheles, Sophienseele und dann in die Schaubühne, das Theater, schlechthin in den 60er Jahren ja als Studentenbühne gegründet und innerhalb von 40 Jahren eigentlich der Leuchtturm der deutschen Theaterkultur. Für mich, ich habe das nicht als Karriere empfunden, sondern als Karriereschritt, sondern als eigentlich etwas, wo ich nochmal schauen wollte, wie funktioniert eigentlich öffentlich-rechtlicher Theater oder Kulturbetrieb. Und nach 5 Jahren ist mir klar geworden, das ist nicht meins, aber ich habe viel gelernt. Und das Radialsystem würde es nicht geben ohne die Schaubühne. Und auch die Sophienseele würde es nicht geben ohne das Tacheles. Das meine ich, eins baut auf dem anderen auf. Ja. Ich habe dann erst im Rückblick kapiert, dass ich eigentlich alle Einrichtungen wie ein Unternehmer betrieben habe. Außer eines, nämlich die Schaubühne. Aus dem erwähnten Grund, da war ich Angestellter. In der Schaubühne gibt es natürlich auch einen Unternehmer, den Gründer, den Gesellschafter, alleinigen Gesellschafter, bei dem ich quasi angestellt war. Und mir wurde klar, das ist sein Laden. In dem kann ich mich einbringen, meine Ideen aber nicht so weit entwickeln, dass es mich persönlich anreichert, befriedigt als Mensch. Und dann habe ich eben auch die Entscheidung getroffen, meinen Vertrag wieder zu beenden nach 5 Jahren, so wie er geplant war, um dann mich selbstständig zu machen. Sowohl mit der Firma Sascha Walz & Guest, der Company wieder, die ja früher schon selbstständig war, aber eben noch viel wichtiger, einen Ort zu schaffen, der den Kulturbetrieb eigentlich auf den Kopf stellt. Weil es wird ja immer gesagt, Kultureinrichtungen funktionieren nur mit öffentlichem Geld. Und ich wollte beweisen, dass es möglich ist, eine Kultureinrichtung zu gründen, die hochwertige Kultur herstellt, also wirklich nicht off oder Underground-Szene, sondern Opern produziert, hochwertige Konzerte produziert, zeitgenössischen Tanz zeigt. Und das kann auf der Grundlage eines neuen unternehmerischen Konzepts.
Also der ökonomische Teil des unternehmerischen Konzepts. Man kann ohne totale staatliche Finanzierung sowas ins Leben rufen und trotzdem Qualität machen.
Da müsste man jetzt nochmal genau ranschauen, was ist eigentlich die radiale Idee, was ist die Idee des Radialsystems. Ich habe damit nicht behauptet, dass wir ohne öffentliche Mittel agieren. Es ist nur ein etwas anderes und ein etwas, ich sag mal, angereicherteres Modell, was sich eben nicht völlig abhängig macht von öffentlichen Mitteln, sondern eigentlich von der Grundidee, wie ein Hybrid funktioniert. Wir reden ja gerade viel über Hybridautos und es zeigt sich ja irgendwann, ist das Benzin zu Ende. Und dann muss man sich was Neues ausdenken. Und bevor wir die Elektroautos haben, die quasi nur noch mit Solarenergie fahren, was auch kommen wird, davon bin ich überzeugt, Jay Agassi zeigt es ja gerade, dass es möglich ist oder versucht es zu zeigen, gibt es in der Zwischenstufe quasi die Hybridautos, die sowohl Elektro- als auch Benzinbetrieben sind. Und das ist jetzt so ein, sag ich mal, praktisches Beispiel. Das andere Beispiel, was ich gerne benutze, ist das Beispiel Hardware-Software-Betriebssystem. Unsere Kultureinrichtungen sind ja so gebaut, dass ein Konzerthaus, eine Oper, ein Schauspielhaus, ein Museum immer nur eine Software zulässt, eine Nutzung. Und das war sozusagen in meinem Kopf so der Klick, dass ich gesagt habe, nein, ich will ein Haus mit vielen leeren Räumen. Und der Kunde oder der Künstler, ist König sozusagen, der sagt mir, wie funktioniert dieser Laden. Und ich bin nur verantwortlich für das Betriebssystem, der Operating System. Das ist eigentlich das Radialsystem. Ich bin nicht der Intendant mit dem Koffer voll Geld, der durch die Welt reist und tolle Produktion einkauft, sondern ich sitze erstmal da, höre mir die Ideen an, suche Partner dafür zu finden, die dann sozusagen in die Finanzierung mit einsteigen. Das ganze Projekt beruht von Grund auf dem System der Partizipation. Also ich kann nichts, kein Geld ausgeben, was ich nicht woanders einnehme. Dafür brauche ich Partner. Partner heißt Leute, die Zeit stiften, Leute, die Geld stiften, Leute, die Ideen stiften, weil ich bin ein großer Anhänger des geistigen Kapitals. Ich finde auch den Spruch unseres regierenden Bürgermeisters, wir sind arm, aber sexy, von Grund auf sehr falsch, weil wir sind eine der reichsten Städte im Moment, reich an Kreativität. Das ist geistiges Kapital, also man muss eigentlich sagen, Berlin ist nicht arm, sondern ist reich an Ideen. So müsste man es nach außen verkaufen, weil arm, aber sexy klingt so nach dem Bettler, der jetzt bei den anderen Bundesländern noch ein bisschen Geld einsammelt, damit wir hier unsere Party feiern. Hier wird ja nicht Party gefeiert, sondern Berlin ist eine Stadt eines sehr hohen Erfindungsreichtums. Es krankt allerdings genau an der Schnittstelle, dass wenig Geld, praktisches Geld, Eigenkapital unterwegs ist. Und wir versuchen sozusagen ein kleines Modell zu installieren, ganz bescheiden, sage ich mal, weil das ist kein Riesengebäude, es sind 3500 Quadratmeter und wir wenden es erstmal auf den Bereich der Kultur an. Es ließe sich aber auch auf den Bereich der Software anwenden. Nur da gibt es sehr erfolgreich übrigens in Potsdam das HPI, Hasso-Plattner-Institut, also eine der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Hasso-Plattner, SAP, gründet einen Inkubator. So, und der läuft sehr, sehr gut, da gibt es Hasso-Plattner Ventures, das ist eigentlich der Inkubator, das Institut bildet aus. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind sozusagen ganz am Anfang, wenn man so möchte. Wir haben dieses Gebäude erstmal geöffnet für Projekte, und da komme ich zum Hybrid, die zwischen den Künsten agieren. Das heißt, es interessiert uns nicht so direkt, wenn jemand sagt, ich habe eine ganz tolle Idee für ein Konzert oder für ein Tanzstück, sondern was uns interessiert ist, hier ist ein Musiker und hier ist ein Tänzer oder hier sind verschiedene Künstler, die zusammenkommen und etwas Neues schaffen. Ein Hybrid ist ja so die Mischung, sage ich mal, in der Biologie. Der Maulesel ist das Kind von einem Pferd und einem Esel. So daraus entsteht der Maulesel. Leider krankt das Bild ein bisschen daran, dass der Maulesel nicht fruchtbar ist. Also stellt sich die Frage, ist ein Hybrid letztlich fruchtbar oder nicht? Darum geht es aber hier vielleicht nicht, sondern es geht eher um die Frage, ist es möglich oder wie ist es eigentlich überhaupt möglich, dass so ein Ort in Berlin funktioniert. Und dazu einfach ein ganz einfaches Beispiel in Zahlen. Mit 25% unserer Zeit erwirtschaften wir 2/3 der Gesamtsumme. Also Hausnummer, 2 Millionen Gesamtkosten, die erwirtschaften wir mit 25% mit Profitvermietung.
Ja.
Die wiederum finanziert denn die Kernzeit von 3/4 von 75%, in der wir tatsächlich in der Lage sind, Kunst zu machen. Das heißt, wir haben ein Modell entwickelt, wie wir über Profitvermietung den Non-Profit-Bereich so unterstützen, dass er ihn im Grunde finanziert, mitfinanziert. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt die Vermietung die Kunst ausschließlich finanzieren. Und deswegen ist dieses Beispiel mit dem Benzin und Elektroauto ganz passend.
Labor für Entrepreneurship zu Gast Herr Jochen Sandig, kommen Sie zu mir.
Guten Tag. Guten Tag zusammen.
Ja.
Nochmal.
Nochmal. Ganz herzlichen Dank. Sie kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe im Wikipedia gesehen, da gibt es schon den Begriff Kulturunternehmer. Sie haben angefangen im Tacheles. Das war ja damals noch was sehr Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Dann waren Sie zwischendurch mit in der künstlerischen Leitung der Schaubühne.
Das war noch nach den Sophienseelen.
Ja,
erst kam die Sophienseele.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe sie gegründet.
Da gab es Räume und Sie sahen da eine Chance, was zu machen. Oder was haben Sie genau gegründet? Was haben Sie ins Leben gerufen?
Naja, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Eigentlich baut eins auf dem anderen auf. Das Tacheles war sozusagen auch ein Inkubator. Allerdings 100 verschiedene Menschen mit 100 verschiedenen Ideen, wie Vektorenpfeile, die in alle Himmelsrichtungen zeigen. Und ich lernte damals einen der Künstler kennen. Wir gründeten Sascha Walz & Guest, die Company. Und das liegt sozusagen noch dazwischen. Und auf der Suche nach einem Ort, bei mir wurde nach 4 Jahren Tacheles die Sache zu kompliziert, mit eben, wenn man sich vorstellt, ein nicht gestörtes Chaosunternehmen. Sehr spannend, sehr anregend, sehr aufreibend. Und eigentlich über den Umweg der Erdung für eine Tanzkompanie zu arbeiten, quasi von der Pike auf nochmal alles von A bis Z durchzudeklinieren und auf der Suche nach neuen Räumen, stießen wir auf die Sophienseele. Und die Sophienseele sind heute nach 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren vielleicht der Ort oder einer der beiden Orte in Berlin für die freien Strukturen, freie Szene, Tanz, freie Szene, Schauspiel. Es gibt noch das Hau in Berlin und die Sophienseele. Ich habe das dann 4 Jahre gemacht. Und dann kam eben die Schaubühne, wie Sie erwähnten. Das war was völlig anderes, weil es war das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal, dass ich angestellt war, 5 Jahre lang. Und man könnte sagen, steile Karriere, ne? Vom besetzten Haus Tacheles, Sophienseele und dann in die Schaubühne, das Theater, schlechthin in den 60er Jahren ja als Studentenbühne gegründet und innerhalb von 40 Jahren eigentlich der Leuchtturm der deutschen Theaterkultur. Für mich, ich habe das nicht als Karriere empfunden, sondern als Karriereschritt, sondern als eigentlich etwas, wo ich nochmal schauen wollte, wie funktioniert eigentlich öffentlich-rechtlicher Theater oder Kulturbetrieb. Und nach 5 Jahren ist mir klar geworden, das ist nicht meins, aber ich habe viel gelernt. Und das Radialsystem würde es nicht geben ohne die Schaubühne. Und auch die Sophienseele würde es nicht geben ohne das Tacheles. Das meine ich, eins baut auf dem anderen auf. Ja. Ich habe dann erst im Rückblick kapiert, dass ich eigentlich alle Einrichtungen wie ein Unternehmer betrieben habe. Außer eines, nämlich die Schaubühne. Aus dem erwähnten Grund, da war ich Angestellter. In der Schaubühne gibt es natürlich auch einen Unternehmer, den Gründer, den Gesellschafter, alleinigen Gesellschafter, bei dem ich quasi angestellt war. Und mir wurde klar, das ist sein Laden. In dem kann ich mich einbringen, meine Ideen aber nicht so weit entwickeln, dass es mich persönlich anreichert, befriedigt als Mensch. Und dann habe ich eben auch die Entscheidung getroffen, meinen Vertrag wieder zu beenden nach 5 Jahren, so wie er geplant war, um dann mich selbstständig zu machen. Sowohl mit der Firma Sascha Walz & Guest, der Company wieder, die ja früher schon selbstständig war, aber eben noch viel wichtiger, einen Ort zu schaffen, der den Kulturbetrieb eigentlich auf den Kopf stellt. Weil es wird ja immer gesagt, Kultureinrichtungen funktionieren nur mit öffentlichem Geld. Und ich wollte beweisen, dass es möglich ist, eine Kultureinrichtung zu gründen, die hochwertige Kultur herstellt, also wirklich nicht off oder Underground-Szene, sondern Opern produziert, hochwertige Konzerte produziert, zeitgenössischen Tanz zeigt. Und das kann auf der Grundlage eines neuen unternehmerischen Konzepts.
Also der ökonomische Teil des unternehmerischen Konzepts. Man kann ohne totale staatliche Finanzierung sowas ins Leben rufen und trotzdem Qualität machen.
Da müsste man jetzt nochmal genau ranschauen, was ist eigentlich die radiale Idee, was ist die Idee des Radialsystems. Ich habe damit nicht behauptet, dass wir ohne öffentliche Mittel agieren. Es ist nur ein etwas anderes und ein etwas, ich sag mal, angereicherteres Modell, was sich eben nicht völlig abhängig macht von öffentlichen Mitteln, sondern eigentlich von der Grundidee, wie ein Hybrid funktioniert. Wir reden ja gerade viel über Hybridautos Und es zeigt sich ja, irgendwann ist das Benzin zu Ende. Und dann muss man sich was Neues ausdenken. Und bevor wir die Elektroautos haben, die quasi nur noch mit Solarenergie fahren, was auch kommen wird, davon bin ich überzeugt, Jaya Gassi zeigt es ja gerade, dass es möglich ist, oder versucht es zu zeigen, gibt es in der Zwischenstufe quasi die Hybridautos, die sowohl Elektro- als auch Benzinbetrieben sind. Und das ist jetzt so ein, sag ich mal, praktisches Beispiel. Das andere Beispiel, was ich gerne benutze, ist das Beispiel Hardware-Software-Betriebssystem. Unsere Kultureinrichtungen sind ja so gebaut, dass ein Konzerthaus, eine Oper, ein Schauspielhaus, ein Museum immer nur eine Software zulässt. Eine Nutzung. Und das war sozusagen in meinem Kopf so der Klick, dass ich gesagt habe, nein, ich will ein Haus mit vielen leeren Räumen. Und der Kunde oder der Künstler, ist König sozusagen, der sagt mir, wie funktioniert dieser Laden. Und ich bin nur verantwortlich für das Betriebssystem, der Operating System. Das ist eigentlich das Radialsystem. Ich bin nicht der Intendant mit dem Koffer voll Geld, der durch die Welt reist und tolle Produktion einkauft, sondern ich sitze erstmal da, höre mir die Ideen an, suche Partner dafür zu finden, die dann sozusagen in die Finanzierung mit einsteigen. Das ganze Projekt beruht von Grund auf dem System der Partizipation. Also ich kann kein Geld ausgeben, was ich nicht woanders einnehme. Dafür brauche ich Partner. Partner heißt Leute, die Zeit stiften, Leute, die Geld stiften, Leute, die Ideen stiften, weil ich bin ein großer Anhänger des geistigen Kapitals. Ich finde auch den Spruch unseres regierenden Bürgermeisters, wir sind arm, aber sexy, von Grund auf sehr falsch, weil wir sind eine der reichsten Städte im Moment, reich an Kreativität. Das ist geistiges Kapital, also man muss eigentlich sagen, Berlin ist nicht arm, sondern ist reich an Ideen. So müsste man es nach außen verkaufen, weil arm, aber sexy klingt so nach dem Bettler, der jetzt bei den anderen Bundesländern noch ein bisschen Geld einsammelt, damit wir hier unsere Party feiern. Hier wird ja nicht Party gefeiert, sondern Berlin ist eine Stadt eines sehr hohen Erfindungsreichtums. Es krankt allerdings genau an der Schnittstelle, dass wenig Geld, praktisches Geld, Eigenkapital unterwegs ist. Und wir versuchen sozusagen ein kleines Modell zu installieren, ganz bescheiden, sage ich mal, weil das ist kein Riesengebäude, es sind 3500 Quadratmeter und wir wenden es erstmal auf den Bereich der Kultur an. Es ließe sich aber auch auf den Bereich der Software anwenden. Nur da gibt es sehr erfolgreich übrigens in Potsdam das HPI, Hasso-Plattner-Institut, also eine der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Hasso-Plattner, SAP, gründet einen Inkubator. So, und der läuft sehr, sehr gut, da gibt es Hasso-Plattner Ventures. Das ist eigentlich der Inkubator, das Institut bildet aus. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind sozusagen ganz am Anfang, wenn man so möchte. Wir haben dieses Gebäude erstmal geöffnet für Projekte, und da komme ich zum Hybrid, die zwischen den Künsten agieren. Das heißt, es interessiert uns nicht so direkt, wenn jemand sagt, ich habe eine ganz tolle Idee für ein Konzert oder für ein Tanzstück, sondern was uns interessiert ist, hier ist ein Musiker und hier ist ein Tänzer oder hier sind verschiedene Künstler, die zusammenkommen und etwas Neues schaffen. Ein Hybrid ist ja so die Mischung, sag ich mal, in der Biologie. Der Maulesel ist das Kind von einem Pferd und einem Esel. So daraus entsteht der Maulesel. Leider krankt das Bild ein bisschen daran, dass der Maulesel nicht fruchtbar ist. Also stellt sich die Frage, ist ein Hybrid letztlich fruchtbar oder nicht? Darum geht es aber hier vielleicht nicht, sondern es geht eher um die Frage, ist es möglich oder wie ist es eigentlich überhaupt möglich, dass so ein Ort in Berlin funktioniert? Und dazu einfach ein ganz einfaches Beispiel in Zahlen. Mit 25% unserer Zeit erwirtschaften wir 2/3 der Gesamtsumme. Also Hausnummer, 2 Millionen Gesamtkosten, die erwirtschaften wir mit 25% mit Profitvermietung.
Ja.
Die wiederum finanziert die Kernzeit von 3/4 von 75%, in der wir tatsächlich in der Lage sind, Kunst zu machen. Das heißt, wir haben ein Modell entwickelt, wie wir über Profitvermietung den Non-Profit-Bereich so unterstützen, dass er ihn im Grunde finanziert, mitfinanziert. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt die Vermietung die Kunst ausschließlich finanzieren. Und deswegen ist dieses Beispiel mit dem Benzin- und Elektroauto ganz passend. Und die nächste Stufe wäre sozusagen noch Solarenergie einzuführen. Mit dem anderen Zeit, in dem wir künstlerische Projekte machen, die bringen auch natürlich Geld, nämlich das andere Drittel. Und das funktioniert in guten Zeiten, in denen wir uns befunden haben bisher. Wenn jetzt sozusagen die Finanzkrise kommt, müssen wir vielleicht umdenken. Und das ist sozusagen, das ist Teil des unternehmerischen Konzepts auch, flexibel zu sein, sich nicht festzulegen auf eine Nutzung, sondern am Markt orientiert einen Ort abzubilden, wo man reagieren kann auf die Entwicklungen, die gerade stattfinden. Und ein Thema, was wir für uns entdeckt haben, ist das Thema Innovation per se. Das heißt, wir laden uns im Grunde immer mehr Projekte ein oder Firmen kommen zu uns, die neue Ideen präsentieren bei uns, die das Haus sozusagen für sich nutzen, mit dem Image auch, eine neue Idee zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Sozusagen sind wir nicht unbedingt ein Inkubator, in dem jetzt ganz viele Leute vor sich hin arbeiten, aber wir sind vielleicht so etwas wie eine Plattform, wo eine Idee, die klein ist, eine größere Amplitude bekommt, indem sie eine größere öffentliche Aufmerksamkeit bekommt in Form von Veranstaltungen, von Marketing und so weiter. Also das so als erster kleiner Einblick in die aktuellen Tätigkeiten.
Lassen Sie uns das ein bisschen vertiefen. Wir sprechen hier über Entrepreneurship. Entrepreneurship im Kern heißt, das Neue in die Welt bringen. Sie machen das auf dem künstlerischen Bereich. Man redet ja von Business Entrepreneurship.
Das ist so eine Mischung.
Social Entrepreneurship, Cultural Entrepreneurship. Ja. Würden Sie sich als Cultural Entrepreneur sehen?
Ich denke, ich liege genau in diesem Bermuda-Dreieck in der Mitte. Ich möchte es mal so sagen. Natürlich schlägt mein Herz für die Kunst. Ne? Das ist klar. Das ist sozusagen meine Vergangenheit. Ja. Tachle, Sophienseele, Tanzkompanie. In der praktischen Arbeit muss ich arbeiten wie ein sehr wirtschaftlich denkender und orientierter Business-Entrepreneur. Sonst würde der Rest nicht funktionieren. Ja. Der Begriff Social Entrepreneur ist mir extrem sympathisch, weil wir brauchen mehr diese sozial-gesellschaftsorientierten Unternehmer. Kann man sich aber nur leisten, diese Haltung, wenn die anderen beiden sozusagen funktionieren. Auch da wieder, man kann nur Geld ausgeben, was man irgendwo verdient hat. Ja. Und natürlich wäre ich am allerliebsten von allen Social Entrepreneur, der sozusagen all seine Zeit opfert für das Gute der Welt, für die Rettung der Welt sozusagen. Aber ich kann es wirklich im Moment nur in diesem Gefüge, weil mir schenkt niemand Geld. Das heißt, ich kann nur mit Partnern unternehmerisch arbeiten und ich kann sie auch nur überzeugen, in mein Projekt, in meine Firma, in meine Idee zu investieren, wenn sie auch im Kern einen wirtschaftlichen Effekt hat. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass ich Leute getroffen habe, denen ich gesagt habe, dieses Projekt ist ganz toll für die Menschheit, ganz toll für die Künstler, da wird nur Geld vernichtet sozusagen, aber im Endeffekt ist es ganz super. Dafür kriegst du kein Geld. Wenn du aber sagst, es ist ein Projekt, es erreicht viele Leute, im ersten Moment, in den ersten 2, 3 oder auch 5 Jahren, siehst du keinen Pfennig und irgendwann trägt sich das Projekt. Es bringt dir kein Geld, aber es kann frei fliegen. Da wird es interessant, da hören die Leute zu. Und wenn man dann noch die Möglichkeit schafft, zu sagen, die Idee ist vielleicht irgendwann so groß, dass sie auch deine Investitionen nicht so zurückführt, sondern einen kleinen Mini-Gewinn zurückbringt, dann steigen noch mehr drauf ein. Ich verspreche aber nie Renditen. Die eigentliche Rendite ist eine kulturelle und eine soziale Rendite in der ersten Linie. Und deswegen suchen wir auch nur Partner, also stille Gesellschafter oder Förderer für unsere Stiftung, die erstmal an die Idee glauben und auch in durchaus einen mäzenatischen Feeling haben, aber die eigentlich in der Regel alles auch Mikro- oder auch Makrounternehmer sind. Und in diesem ganzen Gefüge, ich sage mal ganz ehrlich, viele Künstler sind eigentlich Kleinstunternehmer. Viele Ensembles sind kleine Unternehmungen. Die wissen das vielleicht nicht, die würden sich nicht so bezeichnen. Aber wenn man mit denen redet, wie die Tag und Tag arbeiten, wie sie sozusagen Kraft ihrer Gedanken, Ideen versuchen, sich sozusagen in einer Gesellschaft zu behaupten, dann würde ich sagen, da sind sehr viele Unternehmer unterwegs. Und woran es ein bisschen krankt, dass es sozusagen auf der sogenannten Seite der möglichen Unterstützer, also Wirtschaftsförderung etc., noch keinen ausreichenden Pool gibt, auch bei den Banken übrigens, was Kreditunterstützung angeht, die in der Lage sind, darauf zu reagieren, auf diese Explosion. Wir haben uns kennengelernt bei der Buchpräsentation Marke Eigenbau. Es gibt von Holm Friebe, es gibt sehr, sehr viel momentan an Kleinst Handwerkern, Kleinstunternehmern. Und es ist doch gar nicht abzusehen, in welche Richtung das sich entwickelt. Die Behauptung von Holm Friebesser zu sagen, die Marke Eigenbau wird irgendwann im Weltranking zumindest unter den Top 10 der Marken sein. Und ich glaube daran auch, wenn man die alle zusammenrechnet.
Nun gibt es ja viele Leute, die sagen, Ökonomie und Kunst, Kultur, das verträgt sich nicht. Sobald man stärker in die Ökonomie einsteigt, geht das zulasten des kulturellen Anspruchs, der kulturellen Innovation. Und umgekehrt, wenn man sich mehr mit dem Künstlerischen beschäftigt, dann wird die Ökonomie nichts. Dann braucht man den Staat und nur die staatlichen Zuschüsse schützen oder erhalten die Qualität. Das ist Ihre Überzeugung nicht.
Ein entschiedener Widerspruch, denn das ist genauso bescheuert, wenn man sagen würde, der arme Künstler ist der gute Künstler und sobald der Künstler Geld hat, wird er satt, faul und träge. Das beste Gegenbeispiel ist Olafur Eliasson. Will irgendjemand behaupten, dass es nicht ein kreativer Künstler ist? Es ist auch ein guter Unternehmer. Der hat es geschafft, etwas aufzubauen. Er ist auch noch Professor, er unterrichtet, er gibt sein Wissen weiter, investiert in die nächste Generation von Künstlern. Ich bin der Überzeugung, natürlich braucht gute Kunst auch gute Substanz. Und mit Substanz meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern mit Substanz meine ich gute Räume und Zeit. Wir hatten vorhin bei den Kollegen vorher über das Faktum Zeit gesprochen. Ich bin ein glühender Anhänger davon, dass gute Ideen Zeit zum Reifen brauchen. So wie ein guter Käse reifen muss, ein guter Wein muss reifen, eine gute Idee muss auch reifen und sie braucht einen guten Weinkeller, eine gute Idee braucht einen guten Ideengenerator, nicht sofort raus damit, sondern das muss ich ja erstmal ausprobieren und kann dann sozusagen explodieren, nach draußen gehen. Genauso würden Sie, nehme ich an, mir alle zustimmen, eine Oper ist mit Sicherheit der Ort, wo Künstler die höchsten Gagen bekommen, Sängergagen etc. Das gilt aber nicht als kommerziell. Kommerziell gilt sozusagen das freie Barockorchester, was durch die Welt tourt, keine festen Gagen bezieht und ihre Stücke und ihre Konzerte verkauft. Die sind kommerziell, weil sie frei sind, nicht öffentlich gefördert, aber der Sänger, der 25.000 Euro am Abend mitnimmt, öffentlich finanziert vom staatlichen Kulturbetrieb, der ist nicht kommerziell. Und das ist diese Ungerechtigkeit, in der wir uns bewegen, gerade wenn wir jetzt im Kultursektor bleiben, da gibt es eine so unglaubliche Wettbewerbsverzerrung. Und ich bin jetzt wieder eingeladen zu einem Hearing in Bochum, zum ersten Mal nicht aus dem Kultursegment, sondern aus der Wirtschaft, vom Wirtschaftsministerium, die eine Umfrage machen, wie steht es denn um die Kreativindustrie? Und der Fehler liegt vielleicht auch darin, dass der öffentliche Kulturbetrieb und der sogenannte Privatfinanzierte, es gibt sozusagen kaum Schnittstellen, wo die Dinge zusammenkommen. Entweder bist du U oder E, entweder bist du kommerziell oder du bist öffentlich-rechtlich. Und es funktioniert nicht mehr so. Wir haben einen Paradigmenwechsel, der sich so darstellt, dass Künstler und Unternehmer sich nicht ausschließt und dass auch die Gesellschaft, also der Kultur oder der Konsument, der entscheidet sich doch auch nicht, heute gehe ich ins Theater, dann ist es sozusagen, dann bin ich jetzt öffentlich-rechtlicher Kulturkonsument. Und wenn ich in ein Popkonzert gehe, ist das jetzt sozusagen was ganz anderes, sondern er holt sich aus einem Portfolio von Möglichkeiten das, was ihn direkt anspricht und interessiert. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das klingt jetzt vielleicht als Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, wir brauchen die Kulturlandschaft, die wir haben in Deutschland, die ist einzigartig, wahrscheinlich sogar weltweit. Das amerikanische Modell ist nicht zu bevorzugen, dass sozusagen der Staat, die Region, die Länder Mittel haben, um Kultur zu finanzieren. Das ist unglaublich wichtig. Ich denke aber, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, dass sozusagen durch die Tarifsteigerung immer mehr die flexiblen Mittel weggefressen werden und am Ende eigentlich die Theater, die Museen nur noch Betriebe sind, die festangestelltes Personal beschäftigen und 0 Euro für Kunst haben. Okay. Und das ist sozusagen, worauf wir reagieren. Wir sagen, wir wollen maximal Geld für Kunst haben und es ist uns möglich, in einer kleinen Struktur mit 15 oder vielleicht zukünftig 20, 25 Angestellten, da wird möglichst wenig Geld in das feste Personal, damit das meiste bei den Künstlern, bei der Kunst ankommt. Das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil an dem Modell. Die schwerfälligen Apparate, das meiste, was an dem öffentlichen Geld bei der Kunst, was bei der Kunst landet, ist oft maximal 10%. Das kann einfach nicht sein. Und unser Modell ist vielleicht sogar anwendbar in den Einrichtungen zukünftig, dass auch öffentliche Betriebe, und wir kriegen diese Anfragen, wir werden eingeladen, die Leute fragen, wie macht ihr das eigentlich? Und wir haben genau das gleiche Problem mit dem Frequent Asked Question, deswegen bin ich auch schon ein bisschen heiser heute, dass sozusagen das Modell-Radialsystem ein Vorbildmodell sein kann. Wir hatten jetzt gerade in der Süddeutschen dann einen Artikel zum Thema das neue Modell eines Konzerthauses, weil es kommen viele auch öffentlich geförderte Orchester zu uns, um bei uns Konzerte durchzuführen, weil sie da einen Ort vorfinden, der frei bespielbar ist, was oft die Opernhäuser oder auch die Konzerthäuser nicht sind. Da hast du schon Probleme, wenn du einen Scheinwerfer einrichten willst. Also klingt wirklich, ist wirklich buchstäblich ein Problem. Und wenn du ein Konzert machen willst, dann haben die Musiker oft, sagen die, ich werde geblendet von dem Scheinwerfer, das geht leider nicht. Ich akzeptiere das nicht, mein Vertrag schreibt mir das nicht vor. Also wir befinden uns in einem Gefüge von Korsett. Und das, unsere These ist, wir müssen diese Korsette sprengen, wir müssen neue Formate entwickeln. Innovation ist eben, ich sage nicht, schließt sich aus mit diesen Strukturen, aber sie ist mir nach meiner Erfahrung, und ich habe wirklich da jetzt so ein bisschen in verschiedene Situationen reingeschnuppert, wenn man so will, oder sie auch mit verursacht. Die Anarchie war nicht mein Ding, das, die kleine also das Tacheles, das besetzte Haus, weil das war sozusagen ein Durchlauferhitze, ein Fass ohne Boden, keine Struktur, viel Inhalt vielleicht, aber kein Gefäß. Die Sophiensäle wirklich ein kleines Modell, was vielleicht das Radialste etwas größer ist. Und nach wie vor ist die Schaubühne die beste Raumbühne Berlins. Aber es krankt am Betriebssystem. Und da sagte ich mir, da ich die Schaubühne nicht mehr neu erfinden kann, nicht verändern kann, muss ich was Neues gründen. Und wir sind erst am Anfang. Also ich meine, was ich hier erzähle, ist sozusagen immer noch, wie Sie vorhin von Anfangsidee gesprochen haben. Ich würde behaupten, auch das Radialsystem ist noch in seiner Anfangsidee, in seiner Gründungsphase.
Jetzt versuchen wir mal, den Weg zu gehen zu dem, wo so richtig zum Konzept kommt. Wir haben jetzt viel über Format gesprochen. Berlin ist ja eine faszinierende Stadt mit vielen Möglichkeiten. Wo würden Sie ansetzen?
Wenn Sie was die Berlin als gesamte Stadt angeht.
Ja, was man daraus machen kann.
Aus Berlin,
aus dieser Präsenz von Wissenschaft, aus dieser Präsenz von jungen Leuten, von Immigranten. Also es gibt doch eine Menge Möglichkeiten. Mal jetzt nicht so sehr zum Format, sondern inhaltlich. Was würden Sie gerne in Gang bringen?
Also es fängt damit an, also ich fange mal hinten an, also Migranten. Wir haben 25% aller Berliner sind nicht deutscher Herkunft und so wie der Zuzug sich hier entwickelt, wird das zunehmen. Das heißt, das Erste, was man sowieso durchführen müsste, ist eine gewisse Mehrsprachigkeit. Man kann nicht erwarten, dass die alle von vornherein Deutsch können. Also ich bin immer wieder überrascht darüber, wie Kulturvermittlung oder auch Kommunikation insgesamt funktioniert. Also die Stadt muss internationaler werden, auch in seiner inneren Kommunikation. Das hat sie versucht mit dem etwas verunglückten Versuch Be Berlin. Das finde ich sehr schlechtes Stadtmarketing, funktioniert gar nicht. Ich kenne kaum jemanden, der sich da wiederfindet. Er stößt Leute vor den Kopf, weil es ist eine Aufforderung. Es ist sei etwas. Ich finde, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und dann, wo sie wirklich sind und nicht, ich sage Ihnen jetzt, wo es lang geht. Und das aufnehmen, was die Stadt wirklich hat, die Potenziale der Stadt nutzen. Und ganz viele Potenziale, die Berlin hat, werden nicht politisch aufgenommen. Es ist die Stadtentwicklung, ein Beispiel Mediaspray. Das ist eine Geschichte, die ist wirklich grundlegend schiefgegangen. Man hätte von vornherein Mediation, man hätte Foren machen müssen, wir haben es auch versucht, wo man Investoren, also die Leute, die Geld haben und die, die Ideen haben, wirklich zusammenbringen. Was ist passiert? Weil man sich nicht gerührt hat, ist ein Krieg entstanden zwischen dem Kapital und den Ideenleuten. Und das ist das Problem, was Berlin hat. Es ist noch viel schlimmer. Berlin hat zu wenig Kapital. Das heißt, man müsste erstmal als Stadt sich unternehmerfreundlicher aufstellen. Man müsste Leuten, die hier wirklich investieren wollen, den roten Teppich ausrollen. Das ist passiert viel zu wenig. Wird viel zu wenig Akquise betrieben, neue Ideen zu fördern auch und dann wirklich nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, sondern erstmal die Grundlagen herzustellen, dass es hier eine Ansiedlung und eine Gründungspolitik gibt. Sie sprechen das Thema Wissenschaft an. Wir brauchen viel mehr Designreaktoren, was an der UdK existiert. Wir brauchen viel mehr neue Überstrukturen, also im Grunde Strukturen, wo man Wissenschaft zusammenführt, also Wissen, Praxis und Geld. Das sind eigentlich immer die drei Key Elements sozusagen. auf der einen Seite sind sozusagen die im Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, auf der anderen Seite sind die Hemdsärmlichen, die Hochkrempel, die Handwerker und dann gibt es sozusagen die Banker oder die Investoren, die Venture-Kapitalisten. Wenn alle drei zusammen kämen, und im Moment sind die alle vor sich isoliert, auch in Berlin und vielleicht auch in anderen Städten, und es wäre politisch gesteuert, und das, wie steuert man sowas politisch? Indem man eben die verantwortlichen Senatoren wirklich zusammenführt und indem man große, so ähnlich was bei dem in Kassel, der Unternehmensrat, also es gibt, sowas gibt es in Berlin zum Beispiel nicht. Warum eigentlich nicht? Warum führt man nicht die erfolgreichen Unternehmer zusammen, die mittleren und die Anfangs und schafft sozusagen, es gibt einen Lenkungskreis für Kulturwirtschaft, da bin ich auch Mitglied, da werden die ersten Schritte unternommen. Aber es geht mir nicht schnell genug. Was wir brauchen kreative Bürokraten. Ja, es ist so. Wir haben kreative Künstler, wir haben auch kreative Unternehmer. Was uns fehlt, sind kreative Bürokraten. Man denkt ja, das schließt sich aus. Wie kann ein Bürokrat kreativ sein? Wir müssen dazu ermutigen, dass Leute nicht nur Gesetze ausführen, sondern dass sie auch übersetzen. Dass sie Wege finden, wie sie angewendet werden. Und das ist sozusagen das Problem, was wir haben.
Ich verstehe, Verwaltung muss sein, aber in einer anderen Weise, als sie stattfindet.
Und es finden sozusagen zu wenige Ideenwettbewerbe statt, die auch in gewisser Weise strukturiert werden. Weil ich glaube, in einer Stadt wie Berlin, und das, interessanterweise schauen Städte wie Barcelona, wie Paris, selbst New York, schaut im Moment auf Berlin, bin immer überrascht, dass sie sagen, wow, Berlin, da geht wirklich die Post ab. Und da, ich meine, wir werden eingeladen in diese Städte. Die wollen wissen, wie macht ihr das? Und die bauen mittlerweile so kleine Radialsysteme nach. Also in Paris das Saint-Gatre, in Barcelona wollen sie so Art Factories, nennen sie das dann. In New York gibt es, will Bloomberg solche Orte gründen, die sozusagen die Sparten zusammenführen. Das ist immer ganz wichtig. Das sind immer Kultureinrichtungen oder Kreativorte, wo eben über- oder inter- und transdisziplinär gearbeitet wird. Das geht bis nach Dubai, wo wir jetzt jemand hatten, der sagt, da ist ein altes Krankenhaus. Warum machen wir nicht so einen verrückten Ort, wo Leute aus der ganzen Welt oder erstmal aus der arabischen Region zusammenkommen und quasi in einem Art Cluster-System vor sich hin forschen, elaborieren und sich gegenseitig inspirieren. Das ist immer wieder der Punkt zu sagen, man schafft sozusagen ein Gemisch, eine kritische Masse von Kreativen, die unter einer bestimmten konkreten Situation, in einem konkreten Raum, in einer konkreten Zeit zusammen etwas entwickeln. Und auf Ihre Frage nochmal zu antworten, lass uns doch Berlin begreifen wie ein großes Labor, einen großen Inkubator und lass uns die Strukturen herstellen, die die Stadt wirklich mal, ich sag mal, für eine Zeit von 5 Jahren, kann ja ein Experiment sein, wenn es nicht funktioniert, beenden wir das Experiment wieder. Das hieße aber auch, dass die Regierung, der Senat und die Opposition an einem Strang ziehen und sagen, Initiative für Berlin, Berlin, keine Ahnung, irgendein Titel, State of the Art, Innovation, wir suchen gemeinsam die Zukunftsideen oder die Ideen für die Zukunft. Weil eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist ja nicht irgendwie sicherlich wunderbare Idee, Kinder, Babyschalen zu entwickeln. Aber was ich natürlich ganz toll finde, ist sogar eine gute Idee unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, weil vielleicht noch mehr Radfahrer ermutigt fühlen, Kinder in die Welt zu setzen. Aber was ich interessant finde, sind tatsächlich Ideen wie Shia Gassi und der sagt, ich habe eine Idee, wie ein Elektroauto wirklich funktioniert. Das finde ich interessant, indem man sagt, das nimmt man wie ein Handy, man unterschreibt einen Vertrag und ich glaube, in Berlin gibt es eine brodelnde Masse von Möglichkeiten, viele Chancen, auch viele Risiken und darauf kann man ansetzen. Also ich sehe die Situation überhaupt nicht schwarz für Berlin, sondern sehr, sehr positiv und ich kann auch nicht anders, als nach vorne zu denken und zu schauen, ich leiste jetzt hier meinen Beitrag. Und ich hoffe, dass es eine gewisse Vorbildfunktion hat, andere anregt, andere ermutigt. Ich kann nur immer wieder dazu öffentlich aufrufen, Leute, macht euch selbstständig, geht nicht in die Abhängigkeit eines Angestellten-Daseins. Klammer auf, ich brauche auch Angestellte für mein Unternehmen und bin froh, dass es auch andere gibt, die bei uns mittun. Aber eine gute Idee und ein paar Partner, ein paar Leute, es kann ja klein anfangen und auf gar keinen Fall zu schnell groß werden, ganz wichtig. Langsames, organisches, natürliches Wachstum und das Scheitern ist sozusagen immer eingeschlossen. Und sozusagen, das hat Berlin bereits. Berlin hat eine unglaubliche Möglichkeit zu scheitern. Wer hier scheitert, ist sozusagen kein Outlaw, ist kein Loser, sondern hat sogar noch eine tolle Story auf der nächsten Party. Und die Stadt ist im Moment insofern der perfekte Inkubator, weil man kann hier sehr, sehr günstig leben. Und das zum Thema Zeit. Die meisten Menschen in Großstädten verbringen die meiste Zeit damit, Geld zu verdienen, eigentlich dem Geld hinterherzurennen. Das sind vielleicht Leute, die hätten vielleicht irgendwann mal eine tolle Idee, aus der eine eigenständige Betrieb wachsen könnte. Die kommen doch gar nicht dazu, weil die müssen Geld für die Wohnung, für Auto, für Familie etc. bezahlen. Das heißt, in Berlin hat man eine gewisse kreative künstlerische Freiheit, die im Moment noch zeitlich befristet wohlgemerkt, weil irgendwann wird Berlin auch eine teurere Stadt sein. Solange es aber so ist, wie es ist, lass uns die Zeit nutzen, die wir haben, solche Dinge zu entfalten.
Lassen Sie mich nachfragen. Sie sagen, Ideen und Kapital müssten zusammenkommen. Sie haben am Anfang gesagt, Ideenkapital ist unsere Stärke. Müssen wir wirklich auf das Kapital warten? Können wir nicht sagen, wir haben selber Kapital? Ideen sind heute wichtiger als früher.
Ja.
Kapital ist nicht mehr so wichtig. Wir leben in einer postindustriellen Gesellschaft. Mhm. Also die Bedeutung von Kapital, würde ich behaupten, nimmt ab.
Das ist Ihre Behauptung.
Ja.
Das glaube ich auch.
Jetzt im Kulturbereich geht es ja nur gerade um Ideen. Müssen wir wirklich auf die Politik warten? Müssen wir auf die Venture Capital Gesellschaften warten? Oder können wir nicht selber schon ein Stückchen was anfangen?
Doch.
Mit dem Ideenkapital und den niedrigen Kosten, die wir in Berlin haben.
Richtig. Also es ist ja wirklich so, das klingt ja jetzt so, wir hätten erst angefangen, nachdem wir ein paar Leute überzeugt haben, und dann hätten wir losgelegt. Wir haben natürlich nicht erst lange hin und her gerechnet und weder haben wir es uns schlecht gerechnet, noch haben wir es uns schön gerechnet, das Radialsystem meine ich jetzt, sondern wir haben uns auf dieses Abenteuer eingelassen, weil uns die Leidenschaft angetrieben hat. Also wir haben dann aber in der Praxis, also wir hatten natürlich einen Businessplan, aber wie jeder Businessplan ändert er sich stündlich sozusagen. Und wir haben die Kosten unterschätzt, wir haben aber auch die Einnahmepotenziale glücklicherweise unterschätzt, sodass wir am Ende ganz gut rausgekommen sind. Aber wir haben mit furchtbar wenig Eigenkapital begonnen. Jetzt so langsam, nach 2 Jahren, wo das Projekt in Saft steht und läuft, finden wir durchaus Überzeugungstäter, auch der zweiten Generation, die uns unterstützen. Aber es war sehr mühsam und fast unmöglich, Leute zu finden, die gemeinsam mit uns ins ganz eiskalte Wasser springen. Das Wasser ist jetzt lauwarm, da springt man dann schon eher rein. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Man kann durchaus schon mal anfangen und muss es vielleicht auch. Aber ich würde so ein Projekt von der Dimension des Radialsystems nicht mehr ohne eine Kapitalsicherung beginnen, weil es ist ein Wahnsinn. Es ist der totale Wahnsinn. Und ich denke, es ist schon besser, wenn man nicht unbedingt den doppelten und den dreifach abgesicherten Boden hat, aber zumindest so ein Netz, ja. Wenn man da reinfällt, dass man das Gefühl hat, man bricht sich nicht alle Knochen.
Und welche Summen sprechen wir da? Sind das wirklich große Summen?
Naja, beim Radialsystem ist es relativ einfach dargestellt. Das Gebäude hat ein Investor bezahlt. Der hat 10 Millionen Euro Pi mal Daumen mit Gebäude aufgewendet. Er hat es an uns vermietet. Also das ist auch schon eine Partnerschaft, wenn man so will, weil uns hätte für die Idee niemand Geld gegeben. Also der hatte sozusagen den Bankkredit mit unserem Vertrag, hat das Geld aufgewendet. Wir haben immerhin die öffentliche Hand überzeugt und auch den regierenden Bürgermeister, ein bisschen mehr als 2 Millionen Euro zu geben für den, ich sag mal dieses Bild, für den Einbau des Motors. Und wir sind jetzt zuständig für den Sprit. Also die Karosse hat der Eigentümer finanziert, Stadt Berlin den Motor eingebaut. Aber wir sind verantwortlich, dass das Fahrzeug fährt. Ja. Und wenn der Sprit irgendwann ausgeht, dann müssen wir bereit sein, die Solarenergie etc. entwickelt zu haben. Das ist unser Job. Unser Job ist, ein ständig optimiertes Betriebssystem parat zu haben. Weil das ist ganz wichtig dabei. Das lehrt uns die Softwareindustrie. Es bringt nichts, wenn du ein Produkt heute auf den Markt bringst und nicht sofort das nächste Update in der Schublade hast und deine ganzen Developer dran setzt, die nächste Stufe zu entwickeln. Und so arbeiten wir auch. Und so müssten eigentlich auch andere Einrichtungen arbeiten, meiner Meinung nach. Also ständige Updates. Und zurück auf Ihre Frage. Ich glaube daran, dass man durchaus mit wenig Grundkapital oder Eigenkapital etwas beginnen kann, aber man sollte sich dabei nicht überheben. Und unsere Schuhe waren etwas zu groß. Und wir haben Glück, dass wir nicht aus den Latschen gekippt sind. Aber es hätte auch schief gehen können. Also die Wahrscheinlichkeit, ich will es gar nicht im Rückblick sagen, da wird es mir schon wieder ganz schwarz vor Augen. Aber was wir gemacht haben, so ein Projekt mit so einer hohen Belastung auf die Schiene zu setzen, das war nicht nur risikofreudig und Unternehmertum, das war auch etwas waghalsig. Und dazu will ich eigentlich nicht öffentlich aufrufen, weil ich glaube schon, dass eine solide Grundfinanzierung die bessere Wahl ist, wenn man eine gute Idee hat. Und es gibt, also wenn man die Möglichkeit hat, einen Partner zu finden, der sagt, ob ich die 100.000, die 500.000 Euro am Ende in Sand gesetzt habe, das tut mir nicht weh, ich will dich unterstützen. Wenn man die Option hat, sollte man natürlich immer diesen Weg gehen.
Nun gibt es ja auch die Erfahrung, dass so innovative Ideen, wenn es nicht um Hightech geht, sondern um künstlerische Ideen, was Avantgardistisches, ist ja auch oft was Schräges für den Normalmenschen, dass sich das nicht gut verträgt zu denen, die das Kapital haben. Also bekomme ich wirklich Kapital für schräge Sachen? Banker sind vorsichtig, müssen sie auch sein. Die waren zu wenig vorsichtig, wie man jetzt sieht. Also wenn sie vorsichtig sind, neigen sie natürlich zu dem Konventionellen. Da fällt das mir darf diese, man ihnen gar nicht so übel nehmen.
Stimmt, aber da fällt mir dieser schöne Witz ein. Wenn sich zwei Künstler treffen, reden sie über Geld. Wenn sich zwei Banker treffen, reden sie über Kunst.
Das ist ein guter Witz.
Und meine Erfahrung ist, guter Witz, dass diejenigen, die Geld haben, immer unterwegs sind auf der Suche nach der nächsten neuen großen Idee. Das ist nicht immer so. Es gibt auch die, die ihr Geld festhalten. Und meine Devise ist, nur wer Geld ausgibt, nimmt auch Geld ein. Das heißt, du musst Geld in Bewegung setzen. Das hat was mit Fließsystem. Das ist irgendwie ganz logisch. Einatmen, ausatmen. Also wer sozusagen auf seinem Kapital sitzt, sitzt auf schrumpfendem Kapital.
Steht schon in der Bibel mit dem Pfund wuchern.
Ja, aber das Kapital schrumpft auch, wenn man nicht damit arbeitet. Deswegen ist eigentlich dieses ganze Zinssystem, was wir haben, vielleicht wirklich, es gibt ja auch so Schwundgeld-Ideen, die ich sehr spannend finde. Vielleicht müsste man die jetzt wieder einführen in dieser Zeit. Es ist ja erstaunlich, dass die amerikanische Notenbank diesen dass dieser 0%-Kredit jetzt auf einmal
aber
kommt.
Aber Schwundmangel ist im Moment
irgendwann
nicht.
Gibt es vielleicht
riesige Summen.
Es kann sein, dass wir irgendwann mal Geld dafür bekommen, dass wir uns Geld leihen. Das ist vielleicht dann, ne? Kommt vielleicht auch noch. Das ist sozusagen der nächste Schritt.
Vielleicht zum Schluss so eine Überlegung. Diese Künstlerszene in Berlin, außergewöhnlich, die Wissenschaftsszene in Berlin auch außergewöhnlich, die Wirtschaftsszene, ja, aber jedenfalls auch vorhanden.
Aufbaubegriff.
Florenz, die ja. Medicis.
Ja, toll,
natürlich. Die entscheidenden Innovationen im Bankensystem, damals in relativ kurzer Zeit, die entscheidenden Durchbrüche in der Kunst, damals in relativ kurzer Zeit, Zentralperspektive, die entscheidenden wissenschaftlichen Durchbrüche auch in der gleichen Zeit. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, es muss etwas mit diesem Florenz zu tun gehabt haben. Vielleicht mit den Medicis, vielleicht mit den Künstlern. Wie kamen die zusammen? Warum hat sich das offenbar gegenseitig befruchtet, was es bei uns nicht tut? Warum konnten die Künstler den Wissenschaftlern was vermitteln und die Wissenschaftler den Künstlern und alle zusammen haben sie es geschafft, dass die Banker auf wirklich sehr spektakuläre Ideen kamen und damit auch sozusagen die Vermögen mehrten. Mhm. Kann man sich das für Berlin vorstellen? Ein Medici-Effekt in Berlin, wie würden Sie den angehen?
Ich meine, wir träumen ja alle davon. Ich denke, die Zeit ist nicht besser denn je für so etwas. Weil noch vor 2 Jahren hätte ich nicht daran geglaubt, wenn Sie mir diese Frage gestellt hätten. Aus folgendem Grund. Alleine die Überheblichkeit der Banker oder der Menschen, die Geld haben, die ist vorbei. Das heißt, ein neues Umdenken hat angesetzt oder eingesetzt. Und zur damaligen Zeit der italienischen Renaissance gab es noch nicht so diese Aufsplittung. Also ich meine, man muss sich nur jemand wie Leonardo da Vinci anschauen, Erfinder, Künstler, alles in einem. Also Wissenschaftler, Künstler und möglicherweise auch Unternehmer in einem. Unsere Welt hat sich sehr stark spezialisiert und wir haben eine Horde, wir nennen es heute Cluster, aber es sind viele Fachidioten und natürlich, ich glaube auch ans Cluster, weil nicht jeder kann das Gleiche tun und ich glaube an Vernetzung und der Medici und vielleicht in Florenz, das war halt doch eine relativ kleine, überschaubare Stadt. Wir haben natürlich hier in Berlin eine Flächenstadt, Aber das macht Berlin wieder so attraktiv. Das ist sozusagen der Positiveffekt. Durch die große Fläche der Stadt sind auch dann wieder Einzelflächen, Partikularflächen günstig. Das heißt, wir können uns gar keine Ministadt wünschen. Ich sag mal, anderes Beispiel, Zürich. Zürich ist sicherlich eine der lebenswertesten Städte der Welt. Immer am Ranking ganz oben. Ist eine überschaubare Stadt. Aber wer in Zürich ist, hat schon Geld. In Zürich kannst du eigentlich nichts tun, wenn du nicht schon Geld hast. Das ist sozusagen die Chance von Berlin. Und die muss Berlin nutzen. Und ich finde ihr Bild sehr, sehr schön. Lass uns doch überlegen, wie kommen wir dahin? Ich kann nur sagen, ich habe vielleicht eine Idee dazu, aber viel spannender fände ich es, wenn wir hier gemeinsam, vielleicht heute Abend noch, oder auch, das funktioniert, so eine große Idee, wie schaffen wir es, einen Medici- oder einen Renaissance-Effekt für Berlin zu entwickeln, das können wir nur gemeinsam. Mir sind auch immer die Politiker sympathisch, auch die Künstler, die sagen, wie können wir kollektiv so ein Problem lösen? Ich glaube wirklich daran, dass so eine Frage für eine Person wie mich viel zu groß ist. Und ich kann nur meinen Mini-Beitrag dazu leisten. Und wenn wir aber alle Computer zusammenschalten, dann entsteht ein Großrechner. Und ich glaube, das ist die Lösung. Wir brauchen eine Verbindung, eine Verknüpfung. Wir müssen vielleicht mal für 5 Jahre den Wettbewerb untereinander abschalten. Die Jagd danach ein bisschen schneller zu sein als der andere innerhalb dieses Systems Berlin. Und sagen, wir stehen vielleicht doch viel mehr im Wettbewerb mit Shanghai, mit New York, was auch immer. Und wenn wir uns wirklich als Stadt, als organische Stadt begreifen, und ich unterstelle mal ganz positiv dem Regierenden, dass er das mit Biberlin gemeint hat, ich finde nur den Begriff falsch, aber wenn er das gemeint hat, dann ist man vielleicht auf dem richtigen Weg, aber diese Stadtgemeinschaft zu beschwören, wo man wirklich alle mitnimmt, und dabei ist wichtig, mit allen meine ich nicht nur die Deutschstämmigen, sondern eben auch diejenigen, die eine wachsende Zahl der Bevölkerung, noch nicht die Mehrheit, das wird noch dauern, aber wir sind eine Zuwanderungsstadt in einem Zuwanderungsland und das ist auch eine Chance, weil das heißt neue Einflüsse, Vielfalt hat auch in der Biologie immer dazu geführt, dass eine Art überlebt oder eine dieser Arten überlebt. Und ich glaube daran und ich glaube nicht an diese Monokultur, die ich vorhin beschrieben habe, mit den Einrichtungen, die nur eine Software fahren können. Ich glaube an Vielfalt und ich denke, wir sind nicht so weit davon entfernt von dieser großen Vision, die Sie erfreulicherweise beschrieben haben. Und interessanterweise wird so eine Frage von Ihnen als Unternehmer gestellt. Und interessanterweise hat mich so eine Frage auch noch nie ein Politiker in der Stadt gestellt. Das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass die Politiker glauben, sie müssen immer mit Ideen in Vorleistung gehen und dass sie viel zu wenig sich mal reinhören und mal sich bewegen in einer Szene und sagen, wir hören uns mal an, was haben eigentlich die Berliner Kreativen, die Unternehmer oder auch die normalen Bürger zu sagen und was bewegt die, in welche Richtung denken die eigentlich, was kann draus werden. Vielleicht zum Abschluss, weil das passt sehr gut. Wenn die Stadt Grundstücke besitzt, die aus unserer aller Sicht von enormem Wert sind, Grundstücke am Spreeufer in unmittelbarer Nähe des Alexanderplatz, ein Areal, wo man nur sagen könnte, das könnte das Silicon Valley Berlins werden. Ich spreche jetzt vom Mediaspree. Und dann irgendwie nicht in der Lage ist, einen wirklich interessanten Masterplan zu entwickeln, wo nicht einfach nur große Klötze dastehen, also Türme, wo im Grunde nur Mononutzer reingehen, sei es jetzt Verdi oder sei es irgendwie Allianz Tower oder BVG, sondern wo man mal sagen würde, wir bauen Strukturen, die kleinteilig sind, wir fördern Baugruppen, wir fördern organisches Wachstum, kreatives Wachstum, wir sorgen auch dafür, dass die Kreativen von heute auch morgen noch in dieser Stadt leben können und wollen und nicht weiter wandern, Braindrain-mäßig, ganz wichtig. Wir müssen diese Leute in Berlin halten. Und ich kenne so viele Leute, die auf dem Sprung sind, die auf dem Sprung sind, rein und wieder raus, Berlin-Hopping etc. Wir müssen es schaffen, die guten Leute in der Stadt zu halten. Wir müssen die besten Konzepte fördern, die besten Leute hier ansiedeln, die besten Unternehmer. Und dafür sehe ich im Moment zu wenig substanzielle Politik, die das Terrain dafür ebnet, dass genau das eintreten wird. Ich sehe eher eine Ziellosigkeit, eine Orientierungslosigkeit und es hat auch damit zu tun, dass wir zu wenig Aktivität entfalten, dass nämlich all die Leute, die beschäftigt sind, Geschäfte zu machen, natürlich auch nicht sowas wie eine außerparlamentarische Opposition formulieren und sagen, wir hauen jetzt mal auf den Tisch, es muss anders gehen. Und das ist unser Dilemma, was wir in Berlin haben. Und es ist vielleicht historisch gewachsen, das hat was zu tun mit der geteilten Stadt. Aber wir haben vielleicht auch gerade im nächsten Jahr, wenn wir sagen, die Mauer ist dann 20 Jahre gefallen, können noch mal so ein Punkt kommen. Auch 60 Jahre Gründungsbundesrepublik kommt auch nächstes Jahr, wo wir einfach mal wo wir mal hinsetzen und durchatmen und uns überlegen, wo wollen wir hin? Wie erreichen wir die Ziele? Und ich fand es sehr sympathisch, Ihre Einführung, wo Sie sagen, wir brauchen Methoden, Analyse, wir brauchen Methoden, wir müssen uns genau überlegen, wie gehe ich Schritt für Schritt. Vielleicht brauchen wir auch Berater wie Sie in diesem Prozess, die sozusagen einer großen Idee sozusagen die Struktur geben, positiv umgesetzt werden zu können.
Das war ein schönes Schlusswort.